Ja, Licht hängt ja zusammen, Wärme, Advent wissen wir, Erwartung und auch Hoffnung. Und lebendige Hoffnung, das ist mein Thema. Ist das nächste Mal machen? Ja, darf ich mal fragen, wer ist Fußballfan? Gibt es hier Fußballfans? Ja, okay. Ja, Willi haben wir mitbekommen, Klinsmann ist ja geholt worden. Hertha hofft ja, ja, wieder nach vorne zu kommen. Ja, dann war ja gegen Dortmund das schwierige Spiel und dadurch ist RB Leipzig dann wieder nach vorne gekommen. Und wie das so ist im Leben, im Sport, wie auch im Leben, auch im Gemeindeleben, Hoffnung und Enttäuschung. Die einen freuen sich und die anderen liegen manchmal am Boden. Nächste. Ja, dieses Bild macht sehr schön deutlich, ich überlege gerade, ob wenn man das Bild, das Licht hier löscht, ob man dann die Bilder besser sieht. Ja, danke. Genau, da sieht man die Farben besser. Das macht sehr gut deutlich hier, zwischen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit ist unser ganzes Leben. Und interessant ist auch hier dieser Mann, einmal schaut er nach rechts, da sieht man Leben, grünes Leben, Hoffnung, links Dürre, eigentlich Hoffnungslosigkeit. Und das soll deutlich machen, je nachdem, wo schauen wir hin. Und es gibt ja auch beide Ereignisse. Das eine ist ja, wie reagieren wir auf die Ereignisse? Und das andere ist, ja, was sehen wir und wie reagieren wir? Und ist auch die Frage, was machen wir momentan durch? Und dann ist auch die Frage, es ist heute großes Stichwort Resilienz, die innere Widerstandskraft. Wie reagieren wir auf auch manchmal schlimme Dinge? Haben wir die Widerstandskraft und wo haben wir unsere Kraftquelle? Und dann die Frage auch an uns Christen, wir lassen uns ja auch manchmal runterziehen. Und dann die Frage, gelingt es uns, verheißungsorientiert zu leben? Dass wir auch die Verheißung, die Gott uns gibt im Alten und Neuen Testament, die wir ja in Jesus haben und für uns in Anspruch nehmen dürfen, stehen die uns vor Augen und stärken die uns im Alltag? Hier sehen wir ja Situationen, die uns Mut und Hoffnung rauben wollen. Es gibt ja manche, ich sehe es ja auch bei unseren Geschwistern in Fürstenwalde, manche Krankheiten, die nicht weggehen wollen. Und je älter man wird, desto schwieriger wird es ja auch. Ne? Und dann leiden manche unter Arbeitslosigkeit, mit der Wohnung will es nicht klappen oder ist zu teuer. Und es gibt viele Dinge, die uns Kraft rauben, die uns mürbe machen wollen, auch die Hoffnung, wie geht's weiter, die Zukunft, Beziehungen, Beziehungskisten, die zerbrechen. Und ja, und da ist es wichtig, der Teufel will uns ja den Mut nehmen. Gott will uns Mut machen, fürchte dich nicht, immer wieder dieser Ruf. Und der Teufel möchte uns den Mut nehmen. Und dass wir uns da nicht von der Mutlosigkeit gefangen nehmen lassen. Es gibt da schleichende Gefahren und es gibt manchmal auch plötzliche Ereignisse, plötzlichen Tod in der Familie, aber auch Todesgefahr. Das nächste Bild. Hier, das ist vor kurzem ausgezeichnet worden von einem Chinesen, geschossen worden vom, und hier ein Fuchs, der, ja, gegen ein Murmeltier, also ein Murmeltier eigentlich zum Braten haben will und das Murmeltier setzt sich mit aller Kraft zur Wehr. Ne? Wir kennen das ja auch, wenn ich es mal übertragen darf, von der Bibel. Der Teufel gibt es ja einmal als Engel des Lichts und zum anderen als brüllender Löwe. Aber es gibt ja auch ganz andere Gefahren, ja, die uns manchmal in Schrecken setzen und die Frage auch da wieder, wie wir reagieren. Wir haben ja jetzt in Nachrichten wieder gehört, London, Messerattacke von dem einen. Ne? Und es gibt ja viele schlimme Ereignisse, Kriege und ganz große Not, die nicht abnehmen will. Aber wenn ich jetzt gerade nochmal das Thema Tod, ich erzähle nachher noch ein Beispiel, weil ich gestern Abend auch noch gerade eine Frau aus unserer Gemeinde begleitet habe, die im Sterben lag. Da bin ich wieder unmittelbar konfrontiert worden mit der Frage, wissen wir, wo wir hingehen? Haben wir diese lebendige Hoffnung? Und haben wir diese Hoffnung, die durchträgt im Leben und im Sterben? Noch einmal weiter. Ja, nochmal dieses Bild zwischen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit. Da pendeln wir ja immer hin und her. Das nächste. Hoffnung ist der Sonnenstrahl hinter den Wolken. Wir wissen ja, die Sonne scheint jeden Tag, aber wir haben viele trübe Novembertage erlebt. Und die Gefahr ist manchmal, dass uns das Äußere auch runterziehen will. Ne? Und dann diesen Blick zu haben über die Wolken hinaus, im Glauben zu wissen, Herr, deine Sonne strahlt, auch wenn ich sie nicht sehe. Und wenn schwierige Situationen die Hoffnung überdecken will. Ich möchte noch mal kurz zurückblicken auf den letzten Monat. Bitte weiter. Ja, viele haben ja gedacht, 30 Jahre Mauernfall. Es ist ja nach wie vor ein Wunder. Ja, wir können nur Gott danken. Natürlich, viele politische Ereignisse haben mit dazu geführt, Gorbatschow und dies und jenes und sicherlich auch Kerzen und Gebete. Das ist ja das Interessante, dass es nicht zur gewalttätigen Revolution gekommen ist, ist wirklich ein Wunder. Keiner hat damit gerechnet, im Westen und Osten. Gott hat es letztens uns geschenkt, aus seiner Gnade heraus, dass Deutschland, dass Europa zusammengekommen ist. Ein wahnsinniges Wunder. Natürlich ist vieles noch auf der Strecke geblieben in den letzten 30 Jahren und es wird nochmal 10 und 20 Jahre dauern mit dem ganzen Wachstum und dass es hier und dort vorwärts geht. Und trotzdem können wir danken. Und ich hatte ja vorhin erzählt, ich war damals in Erfurt und da hatte mich auch eins sehr gefreut, ein junger Mann, Jürgen Stottgötter. Er erzählte mir damals, er war so in einer Spezialeinheit, hatte normales Handwerk erlernt, aber er war in einer Spezialtruppe. Und er sagt, wenn damals Honecker den Befehl gegeben hätte, loszuschlagen, er hätte es gemacht. Für ihn waren die ganzen Demonstranten, die waren infiltriert vom Westen. Ja. Er hätte losgeschlagen, ja. Und das war für mich so ein Wunder, dass er Christ geworden ist und durch Jesus sein Herz, sein Leben verändert wurde durch die Liebe Jesu. Und da habe ich mich wahnsinnig gefreut damals. Ja, das andere, 9. November ist ja in Deutschland ganz geschichtsträchtiger Tag, wenn man durch die Jahrhunderte geht, ist Wahnsinn, immer der 9. November und immer zwei Seiten. Das andere war ja Pogromnacht. Und das hat mich, ich war da gerade im Urlaub mit meiner Frau, wir waren da auf Rügen. Und ja, und das hat mich sehr bewegt, als ich dann die Bilder sah, weil einer meiner Söhne wohnt in Halle. Und ich kenne die Gegend ganz genau, wo die Synagoge steht und wo das passiert ist. Und mein Sohn ist auch manchmal ab und zu dort in der Nähe. Und da war ich so froh, dass nichts passiert ist. Aber es hat ja dann doch einige erwischt. Und ja, der Bischof Kramer sagte, die Tür hat gehalten. Also, dass der Attentäter nicht in die Synagoge eindringen konnte. Das ist das Wunder von Halle. Aber zwei Menschen mussten sterben. Das ist die Wunde von Halle, die nicht verheilen wird. Das nächste bitte. Und ich habe mich so gefreut, dass der Synagogenvorsteher sagte, er hatte schon manchmal dran gedacht, auch vorher, vor dem Attentat, Deutschland zu verlassen. Und es ist ja schlimm, dass Juden in Berlin und darüber hinaus schon überlegen, wieder Deutschland zu verlassen. Einmal Attacken durch extreme Islamisten, jetzt durch extreme Rechtsradikale. Es ist schlimm, dass das wieder in Deutschland der Fall ist. Aber ich habe mich so gefreut, dass nach dem Attentat er so viele Mails bekam, die Solidarität mit der jüdischen Gemeinde und mit Juden bekundet haben, dass er sagte, wir haben nach den schrecklichen Ereignissen wirklich verstanden, wie viele Freunde wir in Halle und in ganz Deutschland haben. Wir hatten jetzt, im September hatten wir Aaron Levin, erst messianischer Jude von Berlin bei uns. Ja, oh toll, ja. Und das freut mich immer. Er selber berichtet ja auch immer frohen Herzens, wie er Jesus gefunden hat. Und ich finde das so toll, dass er so ein weites Herz hat. Er freut sich über Juden, die Jesus finden, über Muslime, über Deutsche. Ja, und hat ein weites Herz. Und da sehen wir auch wieder immer wieder Hoffnungslosigkeit und Hoffnung nebeneinander. Einmal Anschläge auf der anderen Seite, aber dass Menschen zum Glauben kommen und ganz gleich, was passiert, weitergehen mit unserem Herrn. Noch ein Bild. 1938, ja, hier sieht man die Farben nicht so gut. 1938, als die Synagogen brannten, da war Marc Chagall, der berühmte Maler, in Berlin und hat das unmittelbar miterlebt und hat daraufhin die weiße Kreuzigung gemalt. Darf ich mal fragen, wer kennt das Bild? Kennt das jemand? Ja, ich gehe nur kurz darauf ein. Hier hat er brennende Synagoge, die braunen Horden, Nazis. Er kommt ja aus Russland. Dort hat er schon erlebt auch Antisemitismus und auch Stalin und worunter die Bevölkerung litt. Und das Interessante ist, hier der Jude, der auch nicht weiß, wo geht's hin, wo kann das Ruder anlegen. Hier der Jude immer auf der Flucht. Und dann haben viele es ihm übel genommen, dass Marc Chagall den Gebetsschal um Jesus gelegt hat. Ja? Und ein Lichtstrahl kommt von oben durch das Kreuz durch zum Schabbatleuchter. Und hier ist wieder eine Leiter. Hier war schon das Ruder des Bootes in Richtung Kreuz. Und hier eine Leiter über das Kreuz zum Lichtstrahl. Oben sind Gestalten aus dem Alten Testament der Klage. Aber das ist interessant. Hoffnungsstrahl über das Kreuz mitten in unsere Not. Manche vermuten ja, wir hatten auch damals Sven Findeisen bei einer Chagall-Ausstellung bei uns im Fürstenwalde gehabt. Er vermutet ja, dass Chagall heimlich Christ geworden ist, aber wie dem auch sei. Hoffnung vom Kreuz her. Das ist die Hoffnung, von der wir leben. Kommen wir zu uns und unserer Gemeindesituation und ja, kannst du noch weitermachen? Ja, ich liebe dieses Wort ja aus dem Römerbrief über Abraham. Abraham, der gegen Hoffnung auf Hoffnung geglaubt hat. Ist interessant, ne? Vieles kann man ja manchmal nur scheinbar widersprüchlich ausdrücken. In der Spannung, der gegen Hoffnung auf Hoffnung geglaubt hat. Mit 75 die Berufung, mit 100 war er, als Isaak geboren wurde, seine Frau war ja 10 Jahre jünger, 90. Auch ein Wunder, das war ja eine ganz große Verheißung. Und 25 Jahre warten, ein Vierteljahrhundert, da kommt Versuchung. Ja. Und er war nicht immer nur der starke Glaubensheld. Ne. Er hat ja fast mal seine Frau verkauft, als der ägyptische Pharao die Frau haben wollte. Und er sagte, ja, das ist ja meine Schwester. Mhm. Da wäre es fast daneben gegangen, aber Gott hat ja seine Hand drüber gehalten. Und dann gab es auch noch andere Situationen, wo sein Glaube schwach wurde. Aber es gab auch Situationen, wo er starken Glauben hatte. Und das drückt das hier aus, der gegen Hoffnung auf Hoffnung geglaubt hat. Und da sind wir immer wieder herausgefordert, gegen die sichtbaren Umstände, die manchmal gegen uns sprechen, die uns niederdrücken wollen, gegen anzuglauben. Und wir können manchmal nur sagen, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben, also weg vom Unglauben. Das nächste. Ja, das sind ja Verse, die uns bestimmt oft schon Mut und Halt gegeben haben, wenn wir in der Krise waren. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Hiob, ein Gottesmann, der geprüft wurde, hart geprüft wurde. Er wusste auch nicht, warum lässt Gott das zu? Aber er hat nicht Gott den Rücken gekehrt. Er blieb mit ihm im Gespräch. Und das finde ich so toll an dem Psalm. 150 Psalmen, ein Drittel sind Klagegebete. Und manchmal in einem Psalm ist Klage, Gebet und Lobpreis. Wir wissen oft nicht, wie viel Zeit lag dazwischen. Aber wir sehen, wir dürfen das Leid klagen und doch festhalten in der Not an unserem Herrn. Und dann unten wird das ja auch ausgedrückt. Das war jemand, ein Psalmbeter, Psalm 73, der ja auch fast irre wurde und sagte ja, den Gottlosen geht's gut und uns geht's schlecht. Woran dann noch, warum noch festhalten? Und er sagte ja, das war nicht so klug, dass ich so gedacht hatte. Und dann wieder diesen richtigen Blick bekam zum Herzen Gottes und dann sagte, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Dann weiter. Im Alten Testament sehen wir immer wieder Hoffnung. Hoffnung auf das verheißene Land. Ne? Israel, der Exodus durch die Wüste. Dann waren sie im verheißenen Land und immer wieder Gott aus dem Auge verloren. Es gibt so viele Ablenkungen, das kennen wir auch in unserem Leben, durch Arbeit, aber durch auch viele andere Herausforderungen. Und dann waren sie in der Gefangenschaft und dann wieder die Hoffnung zurückzukehren, Tempelneubau. Und dann die Hoffnung auf den verheißenen Messias. Kannst du weiter? Dann sehen wir, Jesus ist gekommen. Und durch ihn ist ein Licht in die Welt gekommen, was keine mehr auslöschen kann. Es ist ja auch das Wunder, dass alle Zeitrechnung nach Jesu Geburt geht, ne? Vor Christus, nach Christus, die Zeitenwende. Hoffnung, weil Jesus Neuanfänge und Heilung ermöglicht. Wir sehen das ja, die vielen Menschen, die durch seine Nähe anders wurden, an Leib und Seele. Und dieses Licht ging durch die Kirchengeschichte. Wir hatten ja im Frühjahr die Ausstellung 2000, also History von Wiedenest, lohnt sich, also war wirklich gut. History im doppelten Sinne, his story, seine Geschichte. Er macht Geschichte. Und wir sehen immer wieder durch 2000 Jahre, oft haben Christen versagt. Und doch gibt es wieder auch viele leuchtende Beispiele, wo wir sagen können, danke Herr, dass du sie geschenkt hast, dass du Menschen gebraucht hast, die auch Lichter angezündet haben, die auch Nichtchristen gesehen haben, bis heute. Hoffnung durch die Gemeinde Jesu. Jesus sagt, es ist mein Leib, er ist das Haupt. Und er baut sein Reich durch uns. Er sagt, wir sind das Licht der Welt. Hoffnung auf den Himmel, das verheißene Land in der Zukunft, den neuen Leib. Wir gehen weiter. Ja, ich will noch einmal wichtige Bibelstellen nehmen und unter drei Aspekten die Hoffnung vom Neuen Testament zusammenfassen. Das Kreuz Jesu ist der Grund für eine lebendige Hoffnung. Das Kreuz Jesu. Und es gibt ein wunderbares Wort im Hebräerbrief. Hier sehen wir den Anker, auch Bild der Hoffnung. Diese Hoffnung ist für uns wie ein sicherer und fester Anker, der hineinreicht bis ins innerste Heiligtum, in das Allerheiligste hinter dem Vorhang im himmlischen Tempel. Dorthin ist Jesus uns vorausgegangen, um uns den Weg zu bereiten, denn so wurde er zum obersten Priester nach der Art Melchisedeks und das heißt auf ewig. Als Jesus am Kreuz starb, zerriss der Vorhang. Der Zugang zum Allerheiligsten ist frei. Egal ob im Lobpreis oder zu Hause, wir dürfen zu jeder Zeit zu Gott kommen. Und das ist ja auch ein Wunder, dass wir zu dem heiligen Gott jederzeit Zutritt haben, ohne Probleme, weil Jesus für uns gestorben ist. Die Schuld ist gesühnt, die Strafe hat er getragen und er hat uns mit Gott, dem Vater, verbunden. Und das ist eins der größten Wunder, dass er dadurch uns immer wieder Hoffnung gibt und Neuanfänge durch die Macht der Vergebung. Ohne Vergebung können wir nicht leben. Er schafft Bereinigung der Vergangenheit und mit der Vergebung schafft er Neuanfänge, auch in den Beziehungen. Ich erlebe es immer wieder, auch in der ganzen Gemeindegeschichte, auch im Gemeindegründungsarbeit, ob nur eine Gemeinde neu aufgebaut wird oder schon 100 Jahre besteht. Das Hauptproblem sind immer die Beziehungskisten. Zwischen uns Christen oder Nicht-Christen spielt keine Rolle, aber immer wieder der falsche Stolz und immer wieder die Frage, wer macht den ersten Anfang? Wir tun es so schwer, wenn es irgendwo kriselt, den ersten Schritt zu tun. Dabei haben wir doch die Möglichkeit haben, die zu vergeben und auf den anderen zuzugehen, auch wenn es sehr schwer fällt. Gestern hatten wir ein Trauma-Seminar bei uns. Katrin Möller aus Berlin war eingeladen. Viele Flüchtlinge haben ja vieles Schlimme erlebt, im Land Verfolgung, dann die ganze Flucht und dann hier auch noch Ablehnung. Aber es gibt auch viele andere, die vieles Schlimme erlebt haben, sei es nun sexueller Missbrauch, Machtmissbrauch hier in Deutschland. Auch das geht ja in die Familien hinein. Und auch viele haben im Krieg Schlimmstes erlebt, konnten jahrzehntelang nicht drüber reden. Und das prägt ja wieder die nächste Generation, wenn man nicht reden konnte. Das Schweigen. Und gestern erzählte auch die Frau Möller, wie wichtig das ist, dass man jemanden findet, mit dem man reden kann, dass die Dinge aufgearbeitet werden, innere Verletzungen. Und es dauert manchmal lange und manchmal hadert man ja auch mit Gott. Gott, warum hast du damals zugeschaut? Warum hast du nicht eingegriffen? Bis man dahin kommt, dann auch dem zu vergeben, der einen verletzt hat. Und das sind ja lange Prozesse. Aber durch die Macht der Vergebung sind Neuanfänge möglich. Und da möchte ich Mut machen, wo man unversöhnt mit anderen zusammenlebt, den ersten Schritt wagen. Das zweite, die Auferstehung Jesu ist der Grund für eine lebendige Hoffnung. Eben hatten wir das Kreuz und hier die Auferstehung. Und beides sind ja die zentralen Säulen, auf denen wir stehen, die Hoffnung machen. Es nimmt einmal die Sünde weg und dann die Auferstehung, die Hoffnung macht auf die Zukunft und auf die Gegenwart. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Ja, unten dann nach der Einheitsübersetzung. Hier sehen wir, egal ob wir am Grab sind, oder egal, ob wir in Situationen sind, wo es aussichtslos scheint, Jesus macht Hoffnung. Den nächsten, Ah, nee, Entschuldigung, mach nochmal zurück, Entschuldigung. Unten in einer Übersetzung war jetzt 1. Korinther 15. Da sagt ja Paulus, alles steht und fällt mit der Auferstehung. Und damit macht er deutlich, die Auferstehung ist nicht ein geistiger Akt, sondern zutiefst ein historischer Akt. Jesus ist leibhaftig auferstanden. Viele Theologen tun sich da ja sehr schwer. Und er sagt hier, wenn Christus nicht auferstanden ist, sagt Luther, dann haben wir nur gehofft. Er meint im Sinne von leere Hoffnung. Dann ist es eine leere Hoffnung. Aber wenn er auferstanden ist, dann ist es lebendige Hoffnung. Und er sagt ja, Christus ist auferstanden. Und es gibt ja viele Zeugen dafür. Und davon leben wir. Aber wir erfahren ja diese Wirklichkeit nur, wenn wir dem Auferstandenen auch begegnen, wenn wir Gott die Chance geben, auch in unser Leben zu kommen. Er ist ja nur ein Gebet weit entfernt. Wenn wir den Namen Jesu anrufen, kommt er in unser Leben und verändert uns durch seinen Heiligen Geist. Wir sehen, wie durch die Macht der Auferstehung Menschen im Neuen Testament wieder neue Hoffnung bekommen haben. Die Jünger haben ja zuerst selbst nicht an die Auferstehung geglaubt. Die Hoffnung war unten, die Frauen am Grab. Jesus begegnet ihnen als Ersten. Die Jünger glauben zuerst den Frauen nicht. Dann haben es die 11 mitbekommen. Jesus ging mitten durch die Räume durch und begegnete ihm. Sie konnten es nicht fassen. Thomas, der Zweifler, war nicht dabei, aber die anderen haben ja auch alle gezweifelt. Und Thomas sagt, ich glaube nicht eher, bis ich Jesus auch angefasst habe. Und Jesus begegnet ihnen. Und wir sehen ja, wie nach der Auferstehung er auch Petrus ganz neuen Mut macht. Und er ihn ja verleugnet hat. Und Jesus fragt ihn dann dreimal, hast du mich lieb? Und setzt ihn ganz neu ein. Zuerst ja, die erste Verheißung war ja, ich mache euch zum Menschenfischer. Und der zweite war ja der Seelsorgeauftrag, weide meine Lämmer. Und das ist ja dieser Doppelauftrag, den wir haben. Menschenfischen, Mission, aber weide meine Lämmer, der Hirtenauftrag. Und wir sehen, wie Jesus hier ganz großartig uns immer wieder neu vergibt und uns einsetzt. Gestern, um kurz vor 10 kriegte ich noch einen Anruf. Eine Glaubensschwester lag im Sterben, hatte noch Lungenentzündung bekommen, 92 Jahre alt, war in Bazzaro in der Klinik. Ich bin noch hin. Und man erlebt ja selten dann den Moment, auch wenn jemand dann gerade dann stirbt. War 10 vor 11, war ich gestern Abend in der Klinik. Und dann piept es immer, Schwestern kamen immer rein und man musste schon, jetzt geht's langsam zu Ende, wenn der Blutdruck dann immer mehr abfällt und dann nachher bis zur Nulllinie geht. Und das Schöne ist, man weiß, dass man übers Gehör doch noch was mitnimmt, auch wenn man nicht gleich reagiert. Konnte Bibelverse sagen noch und gebetet. Und 2 Tage vorher hatte ich sie noch besucht, da war sie noch ansprechbar. Und es ist immer wieder eine große Freude zu erleben, wenn jemand diese lebendige Hoffnung hat, es geht Jesus entgegen und sich auch freuen kann und weiß, ich kriege einen neuen Leib, eine ganz neue Ausstattung. Und ich bin dann bei Jesus. Ich liebe ja dieses Wort von Kierkegaard, noch eine kurze Zeit, dann ist gewonnen, dann ist der ganze Streit in nichts zerronnen, dann kann ich laben mich an Lebensbächen und ewig, ewiglich mit Jesus sprechen. Nachdem sie gestorben war, dann kamen die Schwestern, naja, hatten dann ihr noch die Atemmaske abgenommen. Und dann hatte ich den Schwestern auch gesagt, also, dass wir glauben, also, dass ich jetzt hoffe und glaube, dass sie das schauen darf, was sie geglaubt hat, dass sie jetzt bei Jesus ist. Hat dann noch kurz gesagt, was unsere Hoffnung ist. Und ich bin so froh, dass das durchträgt, dass Jesus da ist, der Auferstandene. Er hat sein Blut für mich vergossen. Und darum gibt es Vergebung. Und ich kann mit geradem Rückgrat wieder weitergehen. Und es gibt die lebendige Hoffnung, mit der ich leben und sterben kann. Die Furcht des Todes ist durchbrochen. Das Dritte, auch ein interessanter Zusammenhang, wo Paulus hier von Hoffnung redet, mitten im Alltag hinein. Nach neuer Genfer Übersetzung. Wir freuen uns aber auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen, denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Also Luther sagt ja, Hoffnung lässt nicht zuschanden werden. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Na, da. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Das heißt ja bei Luther und Elberfelder, Gottes Liebe ist durch den Heiligen Geist unser Herz ausgegossen. Ja? Und das sagt er mitten in die Not hinein. Er sagt ja auch hier, wir freuen uns auch über die Nöte. Er sagt sogar freuen, obwohl er die nicht sucht. Aber er weiß, Gott ist da auch in der Not. Und oft in der Not machen wir besondere Erfahrungen. Und er sagt, manche Nöte helfen auch zur Bewährung und festigen die Hoffnung. Und das finde ich auch ein interessantes Wort. Aber was uns Hoffnung macht in der Not ist, dass wir spüren, manchmal, nicht immer, aber manchmal dann, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, dass wir sehen, Herr, du bist da. Auch wenn ich dich vielleicht jetzt nicht so spüre, aber ich glaube und erfahre immer wieder neu, du bist da und trägst durch. In Römer 12, Vers 12 gibt es ein wunderbares Wort, seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Und dann heißt es, seid gastfreundlich. Ein wunderbares Wort. Fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal. Wir sehen, wie das wieder hier zusammenkommt, diese Spannung. Es gab einen Missionar Hoffmann in Papua-Neuguinea. Und als sein Sohn starb, begräbt er ihn. Und da schaut sich einer der Stammesältesten an und beobachtet diesen Missionar. Und dann sagt er zu dem Missionar, du kannst durch den Himmel schauen. Denn er merkte, dieser Vater, dieser Missionar und Vater, der seinen Sohn dort verloren hat auf dem Missionsfeld, er hatte die Hoffnung, dass es weitergeht. Und dieser Missionar hatte lange im Wort gesucht für Hoffnung. Und jetzt wusste er, als der Missionar sagt, als der Stammesälteste sagt, du kannst durch den Himmel schauen, das war das Wort oder die Umschreibung für das Wort Hoffnung in der Stammessprache. Hoffnung, du kannst durch den Himmel schauen. Nochmal weiter. Gott gibt uns Hoffnung für die Vergangenheit. Es gibt Vergebung der Schuld. Gott gibt uns Hoffnung für die Gegenwart, neue Kraft und Liebe. Gott gibt uns Hoffnung für die Zukunft, Gewissheit durch den Heiligen Geist. Das andere gehe ich nur kurz ein. Mal weiter. Ja, darf ich mal fragen, wer kennt den Evangeliumsrundfunk? Ja, doch einige. Ja, also ich kann nur Mut machen, es lohnt sich. Kann man ja über Internet oder DAB-T-Radio, also über Handy und so weiter. Ist ein christliches Radio, 24 Stunden Sendi und tolle Sendung, gute Lieder, stärkt einen oft. Also ich mache es meist morgen schon, wenn ich dann meine Zähne putze und mich wasche, dann höre ich Evangeliumsrundfunk. Ist dann einfach schön, wenn man noch müde und matt ist. Und, wenn man dann ein schönes Lied hört oder eine Auslegung zur Losung, das ist ein toller Einstieg in den Tag. Wir sehen hier die drei Direktoren, früher Marquardt, Jürgen Werth und jetzt der Neue. Und die haben jetzt 60-jähriges Jubiläum gefeiert. Kannst du mal weiter? Also, nee, noch nicht. Und hier der Text unten. Das Zeugnis. Gott hat uns in all den Jahren mit unerschütterlicher Treue, mit Zuversicht in schwierigen Zeiten und mit Hoffnung beschenkt und gesegnet. Hier auch wieder die Hoffnung. Das fing ja ganz klein an, damals Mittelwelle. Monte Carlo. Ich weiß noch, wie ich die Mühe hatte, diesen Sender überhaupt reinzukriegen, ne, mit Knistern und Knastern. Und wir die ganz Kleinen angefangen haben. Und die erzählen oft, Geld war knapp und dann im letzten Moment kam dann wieder eine Spende. Das war auch oft ein Auf und Ab. Und das erzähle ich auch, um Mut zu machen, dass nicht nur in der Geschichte vom Evangeliumsrundfunk, in der Geschichte der Gemeinden und auch in unserem Leben, immer wieder gibt's Auf und Ab. Und es lohnt sich immer wieder zu vertrauen. Werft euer Vertrauen nicht weg, es hat eine große Belohnung. Nochmal weiter. Und Jürgen Werth sagt, was ihm immer wieder Mut machte, waren auch diese Hörerechos. Ich habe eigentlich nur überlebt, weil ich dieses Programm gehabt habe, das mir immer wieder gesagt hat, du bist nicht allein, Gott ist da. Das mir immer wieder neue Horizonte eröffnet hatte. Dass man immer wieder, das ist ja so nötig auch untereinander, dass wir einer trage des anderen Last, füreinander da sind, Gehör schenken, helfen. Davon lebt Gemeinde, davon leben wir. Und dann ist interessant, was Jürgen Werth unten sagt. Jede Anstrengung lohnt sich, wenn das, was wir senden, dafür sorgt, dass Menschen nicht am Leben, nicht an Gott und nicht an sich selbst verzweifeln, sondern fröhlich weitermachen. Und das fand ich so toll, dass ihr gestern wart auf der Straße. Ich meine, wir sind ja schon als Menschen angewiesen auf Wärme, dass Menschen da sind, die hinter uns stehen, die uns lieb haben, die uns annehmen, wie wir sind. Das ist ja eigentlich das Schönste, eigentlich, was man sich ja wünscht in der Advents- und Weihnachtszeit, im Kreise von lieben Menschen zusammen zu sein. Und wie sehr brauchen wir noch mehr das, dass wir sehen, hier ist unser Vater im Himmel, hier ist sein Sohn, der uns zutiefst liebt, der sein Leben für uns gab und dessen Leben ewig ist. Und das ist ja das eigentlich, was wir am meisten brauchen, zutiefst uns sehnen. Ja, dieser Vers, der hat mir oft durchgetragen in Krisen. Gott spricht, ich habe nicht Gedanken des Leides über euch, sondern des Friedens, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Manchmal, wenn wir in Leitsituationen stecken, dann denken wir, oh Herr, wann machst du Ende, wie geht's weiter? Aber dass wir sehen, Gott hat ja auch keine Freude, dass wir diese Leitsituation durchmachen, aber er trägt mich durch. Er ist mitten dabei. Wenn der Sturm da ist, Jesus ist im Boot. Der ist nicht ausgestiegen. Manchmal scheint es, dass er schläft, aber wir dürfen ihn im Bilde gesprochen im Gebet wecken. Hier geht es auch wieder um Hoffnung. Christus, der Herr, soll der Mittelpunkt eures Lebens sein. Seid immer dazu bereit, denen Rede und Antwort zu stehen, die euch nach eurem Glauben und eurer Hoffnung fragen. Menschen wollen wissen, warum haben wir diese Hoffnung und was trägt unsere Hoffnung und warum können wir das glauben? Was ist anders? Ich habe gestaunt, viele Iraner, die im Iran zum Glauben kamen, die haben mir immer wieder gesagt, oft waren es armenische Christen und andere, wo sie gemerkt haben, da ist in ihrem Leben was anders. Ehepaare, wo sie gemerkt haben, irgendwie, da ist eine Liebe untereinander, das hat sie angesprochen. Und irgendwann kam das Gespräch und dann haben die Christen sich geoutet und sagen, ja, ich bin Christ. Und dann haben sie die Bibel kennengelernt und bis sie dann Christen geworden sind. Aber es war wichtig, dass sie das Beispiel kennenlernten von Christen, die es auch gelebt haben. Und die dann gewagt haben, auch von Jesus zu sprechen. Ich hatte vorhin erzählt von Daniel. Also ich freue mich ja so, dass Daniel Habibi, also er heißt ja eigentlich Mohammed, aber er wollte ja Daniel genannt werden, sozusagen sein Taufname. Und er war ja zu euch bei euch, Harry. Und, ja, und seine Mutter Pari und auch andere, die bei uns gelandet sind, manche sind auch wieder weitergezogen. Und ich bin so froh, viele haben Beruf jetzt, können als Friseur arbeiten. Daniel ist inzwischen in seinem dritten Lehrjahr in Berlin gelandet, im Kurfürstendamm, einem der renommiertesten Friseurläden Deutschlands. Und dann wurde eingestellt und da kam das Vorstellungsgespräch. Da fragte der Chef dort, der Deutschland bekannt ist, ist auch ein Iraner, da fragte ihn, warum wollen Sie eigentlich oder warum haben Sie sich entschieden, Friseur zu werden? Und dann gab er eine dreifache Antwort. Er sagte erstmal, es gibt drei Dinge, die ich liebe. Ich liebe mein Land, er meinte jetzt im Iran. Ich meine, er freut sich auch in Deutschland zu sein und dass Deutschland ihm das hier alles ermöglicht, da ist er sehr dankbar. Er sagte, ich liebe mein Land. Und dann sagte er, ich liebe Jesus. Und da hat er sich geoutet. Und dann sagte er, ich liebe es auch, Menschen schön zu machen. Und das war die Antwort für den Chef. Und dann hat er gestaunt, der Chef, und sagte, ja, er dachte, er wäre noch vielleicht Muslim, ja. Die wollten ihn eigentlich Mo nennen, ja, als Abkürzung von Mohammed. Und er sagte, nein, ich bitte, dass sie mich Daniel nennen, denn ich bin ja Christ geworden. Und das haben sie akzeptiert. Und das fand ich so schön, dass er den Mut hatte, sich hier zu outen und dass der Chef das akzeptiert hat. Und dass auch Bari und Daniel oft gesehen haben, hier, dass war der erste Anlaufpunkt, dass ihr da wart vom Flüchtlingsheim, dann auf Farsi geschrieben habt, Gottesdienst sonntags hier. Und dass ihr vielen da auch die erste Heimat ermöglicht habt. Und das ist ja so, viele Iraner sind heimatlos geworden, nicht nur sie, auch viele andere. Und das ist ja das, eine menschliche Heimat zu sehen, zu finden, aber auch eine ewige Heimat. Jesus sagt, ich will, das gegenüber Petrus, ich will auf diesen Felsen meine Gemeinde bauen. Und das ist ja das, was uns trägt. Er baut seine Gemeinde mit uns. Dem Petrus, der sich zu Jesus bekannt hat. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Danach sagt er Jesus das. Du bist der Felsen, auf diesen will ich meine Gemeinde bauen. Nicht Petrus als Mensch, sondern unser Bekenntnis zu Jesus. Und euer Bekenntnis zu Jesus hat vielen anderen geholfen, dass sie Jesus gefunden haben oder bei Jesus bleiben. Und von diesem Ich will leben wir. Von diesem Ich will. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das fängt mit Abraham an. Ich will meine Gemeinde bauen. Und davon leben wir. Gott nimmt uns mit. Auf sein Abenteuer, Reich Gottes zu bauen. im Alten Testament und jetzt im Neuen Testament unter uns. Eisenhüttenstadt im Fürstenwalde und Berlin, Brandenburg. Und davon leben wir. Und damit schließe ich. Leben im Advent, lasst uns Hoffnungsträger sein und Hoffnungszeichen setzen. Jesus ist unsere einzige Hoffnung, so heißt es im 1. Timotheus 1, sagt Paulus, Jesus ist unsere Hoffnung. Und der Herr sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und dann sagt er kurze Zeit drauf in der Bergpredigt, lasst euer Licht leuchten. Er ist das Licht. Und darum haben wir eine lebendige Hoffnung für uns hier, für euch hier und für uns in Fürstenwalde. Amen.